Mission Machen. Der Atreus-Podcast.
Ich bin Christian Frank und Initiator des Podcasts Mission Machen. Im Podcast Mission Machen sprechen wir darüber, wie Vordenkerinnen und Vordenker in Wirtschaft und Gesellschaft Zukunft machen.
Ja, prima. Ich freue mich ganz herzlich und besonders, heute Herrn Jan-Wilhelm Jongert in meinem Podcast sprechen zu dürfen. Herr Jongert, herzlichen Dank dafür, dass Sie Zeit für mich gefunden haben. Herr Jongert ist ein großartiger Manager. Ich glaube, das wird er uns im Laufe des heutigen Podcast auch sagen, ist Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung der Bott-Gruppe, das schon seit 2018. Davor war er in verschiedenen Rollen, unter anderem bei Schwarz Müller, wo er CEO war. Er war bei Wacker Neuson und bei Jungheinrich. Also Sie haben, oder Herr Jongert hat viel mit Baumaschinen, mit Nutzfahrzeugen, mit Maschinen zu tun gehabt. Also vor dem Hintergrund, glaube ich, ein Experte, der gerade im Kontext Industrie, und das ist das, was natürlich heute uns in Deutschland besonders bewegt, auch viel zu sagen hat. Und insbesondere einer, der in den letzten sieben, acht Jahren ist es jetzt her, seit Sie an Bord sind, Herr Jongert, glaube ich, einiges bei Bott bewegt hat. Also ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich freue mich, dass Sie bei mir im Podcast sind.
Ja, danke für die Einladung und danke für die lobenden Worte. So ein gutes Zeugnis habe ich noch nie gehabt in meinem Leben. Man ist so erfolgreich, wie auch die Entwicklung und die Zahlen es zeigen. Ja, das ist halt so. Man kann zwar fühlen, dass man erfolgreich ist, aber wenn sich das nicht in irgendwie Zahlen bemerkbar macht, dann ist es auch umsonst. Ja, diesbezüglich muss das eine auch mit das andere passen und dann kann man sagen, das war vielleicht erfolgreich oder weniger erfolgreich. Also bleibt da noch ein bisschen mit beide Füßen auf dem Boden. Und ich denke, das ist genau unser Stil. Also einmal Dialekt zu hören, wissen Sie, wo ich herkomme. Ich bin Neuschwabe mit holländischem Migrationshintergrund. Und diesbezüglich können Sie mich dann auch entsprechend einordnen. Ja, das ist. Aber freue mich, dass wir heute mal miteinander reden.
Ja, ja, Herr Jongert, auch Sie natürlich in aller Bescheidenheit. Klar, Erfolg ist was mit Zahlen zu messen ist. Richtig, gibt natürlich vermutlich zwischen Zahlen und Erfolg auch noch viele andere Dinge, die für Erfolg abhängig oder mitentscheidend sind. Aber lassen Sie uns doch mal ganz kurz drauf gucken, weil das ist ja in der Tat bemerkenswert in einer Zeit, wo viele tatsächlich mit Kurzarbeit zu tun haben, wo viele eher mit abnehmenden Umsätzen zu kämpfen haben. Haben Sie eigentlich eine Erfolgsgeschichte geschrieben? Wie ist es dazu gekommen? Ich meine, Sie sind ja tatsächlich über die letzten Jahre signifikant gewachsen. Und wenn ich das jetzt zumindest mal so von außen aus...
Also ich bin 2018 an Bord gekommen hier als CEO und da lagen wir bei 120 Millionen Euro Umsatz in der Gruppe. Und mittlerweile, wir haben letztes Jahr 2025 mit 264 Millionen Euro abgeschnitten. Das heißt, wir sind fast zweistellig jedes Jahr gewachsen. Also wir haben quasi mehr als die Firma verdoppelt in dieser Zeitperiode. Und das nicht nur umsonst, aber auch unterm Strich ist da einiges was hängen geblieben. Also ich sage immer, wir streben eine Marge an, von eine EBIT-Marge von 10%. Und das eine Jahr gelingt uns das besser als das andere Jahr. Lass ich es so formulieren. Weiter mache ich da keine Bekanntmachung. Das ist bei den typischen Familienunternehmen noch so, die möchten da ganz bescheiden bleiben. Aber ich meine, wenn es kein 10% bringt, was soll es dann? Ja, das muss ja irgendwie Sinn machen. Damit letztendlich auch die Gesellschafter bereit sind, auch wieder neu in die Firma zu investieren, damit es weitergeht. Also zu Ihrer Frage zu kommen, ich denke, was ganz wichtig ist, aber das ist so ein bisschen für mich wichtig, ja, weil sonst weiß ich auch nicht, wo ich anfangen muss. Also für mich ist immer wichtig, die ersten 3 Monate mal zu nutzen, mal rundum Gesichtssichtung zu machen, viele Leute zu sprechen. Und da spürt man schon, was funktioniert und was funktioniert eher weniger. Mit welchen Leuten kann man arbeiten und mit welchen Leuten muss man noch ein bisschen antreiben. So, und ich habe dann relativ schnell nach 3 Monaten gesagt, lass uns eine Strategie schreiben, 2025. Und das nicht irgendwie mit Entschuldigung für die Bewertung, aber mit teuren Beratern mit dazu. Also das ganz alleine. Ich glaube, der einzige Berater, den wir gebracht haben, war, um die einzelnen Mitarbeiter mal ein bisschen aus der Komfortzone zu locken, zu moderieren. Das war der einzige externe Berater, den wir dazu gehabt haben. Wir haben da gemeinsam mit den 30 Experten aus der Gruppe, damals noch mit einem guten 1000 Mitarbeiter insgesamt in der Gruppe, mit 30 Experten haben wir dann die Strategie geschrieben und entwickelt in ungefähr ein halbes Jahr Zeit. Und das dann auch belegt mit einem Businessplan und dann entsprechend die Gesellschafter auch immer mitgenommen. Und nach ein Jahr Zeit haben wir diese Gesellschafter vorgelegt und die haben es dann entsprechend dankend gesagt, ja, so machen wir es. Und dann haben wir eigentlich schon losgelegt, aber das ist verdammt wichtig. Und das nicht über 200 Seiten, so ein Papier, also grundsätzlich maximal 30, 40 Seiten, wo sie relativ klar und plakativ deutlich machen, sag mal, wo hängt das Kreuz und was ist der Weg dahin? Und ich denke, das Kreuz wird manchmal ein Jahr früher geholt oder ein Jahr später erreicht, aber es ist der Weg, welcher wichtig ist, dass man die beschreibt und entsprechend konsequent eingeht. Und wenn Sie das relativ plakativ und einfach auf dem Blatt Papier erklären können und die Leute das in 4 Sätze erklären können, was sie machen und auch der Vierten da noch von begeistern können, dann haben sie es geschafft, alle Nase in die richtige Richtung zu kriegen. Ja, und da gibt es natürlich auf den Weg, ob sie jetzt einen Gipfel bewandeln oder irgendwie eine Segeltour machen, dann gibt es unterwegs mal irgendwie Unwetter und damit müssen sie rechnen. Und sie müssen dann das Ziel weiterhin im Auge halten, aber sie müssen ab und zu nach links ausweichen oder nach rechts, das ist halt so, ja. Und wir sind dann, ja, auf dem Weg mal ein paar gute Jahre, aber wir hatten auch mal ein paar weniger gute Jahre. Wir hatten zum Beispiel, man kann das Wort eigentlich gar nicht mehr hören, Covid kam dazwischen. Wir saßen auf ein tolles Auftragsbuch in unserer Industrie. Aber was hilft ein Auftragsbuch, wenn die Fahrzeuge nicht da sind aus den Automobilherstellerwerken, ja? Und dann hat man ein tolles Auftragsbuch auch nicht und muss man sehen, wie man andere Umsätze generiert. Und das hat uns dann ein Jahr so ein bisschen schwer getan, aber wir kamen super gut aus dieser Krise bei raus. Und wie gesagt, wichtig ist die Strategie, klare Kommunikation. Also ich sage auch immer, Sie können eine ganz gute Strategie haben, aber wenn Sie die schlecht kommunizieren, dann ist es auch nichts wert. Und es gibt in die Welt, in die Geschichte ganz mächtige Strategien, die verdammt gut kommuniziert sind und die meistens dann auch irgendwie zu Erfolg werden. Ja? Und dazwischen liegt es irgendwie. Also es ist nicht so, dass ich die Weisheit mit dem Löffel gegessen habe. Also das ist es absolut nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man realistische Ziele setzt und daraus einen Weg entwickelt, die alle verstehen und mitgehen und darüber auch transparent berichten. Also sie müssen auch berichten, wenn es gut geht, aber auch wenn es weniger gut geht. Und das müssen sie völlig emotionslos machen. Ja? Und ich denke, das ist ein Geheimtipp und die Art und Weise, wie ich führe. Ja, und ein bisschen Begeisterung ist wichtig. Also sie müssen, als CEO sind sie der oberste Verkäufer. Deswegen, Sie müssen nicht nur Ihre Kunden begeistern über den Weg und über die tolle Lösungen und Produkte, die wir haben. Aber genauso intern müssen Sie das auch machen, dass jeder das auch glaubt. Und wenn Sie intern die Mannschaft für sich begeistern und den Weg begeistern, dann ist das mehr als die halbe Miete. Weil die Leute reden darüber, daheim sind voll Selbstvertrauen, fahren sie zum Kunde. Und der Kunde spürt das. Der Kunde spürt das, wenn Mitarbeiter Spaß bei der Arbeit haben, eine klare Richtung haben und auch überzeugend sind in das, was sie tun, ja, und den Glauben haben. Und ja, und wenn ich dann ab und zu mal mit denen mitfahren kann und auch der CEO irgendwie noch ein Geschäft abschließen kann, dann ist das eine Doppelfreude, ja. Es ist, wenn es dann irgendwie funktioniert. Aber ja, das ist die Art und Weise, wie wir es geschafft haben. Grundsätzlich auch, denke ich, dass es wichtig ist, dass man eine klare Kernkompetenz herausentwickelt. Bei uns ist es die Blechverarbeitung. Das würde man eigentlich nicht glauben, aber Blechverarbeitung, ob es jetzt Stahl oder Aluminium ist, ist unsere Kernkompetenz. Und aus Bleche machen wir ganz intelligente Produkte. Und die intelligenten Produkte gehen grundsätzlich in 4 verschiedene Geschäftsbereiche. Und das meine ich auch. Es ist wichtig, dass man mit einer gewissen Kernkompetenz verschiedene Bereiche entwickelt, damit man nicht abhängig ist von einem bestimmten Kundensegment oder einem bestimmten Industriebereich. Und das macht das Geschäftsmodell dann nachhaltig. Und ja, wenn das eine mal ein Jahr nicht läuft, dann läuft das andere vielleicht ein bisschen besser. So, und diesbezüglich haben wir uns diese Richtung auch stark entwickelt, dass wir diversifiziert haben über verschiedene Standbeine, damit wir nicht anfällig sind für irgendwelche Themen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass die Märkte, wir haben das Glück, dass wir auf wachsende Märkte sitzen. Ich nenne es immer eine Goldgrube, eine Goldmine. Und wir müssen nur bereit sein, uns zu biegen und die Arme hochzukrempeln und die Goldstücke rauszuholen. Das ist das Einzige, was wir tun müssen. Und das müssen wir effizient tun und mit voller Begeisterung. Ja, und das geht leider nicht von 8 bis 5. Wir müssen auch ein bisschen extra Meile gehen. Das sage ich auch zu jedem neuen Mitarbeiter hier. Karriere können Sie hier nicht machen, wenn Sie nur von 8 bis 5 hier sind. Karriere können Sie nur machen, wenn Sie die extra Meile gehen. So, und ich denke, das ist auch nochmal verdammt wichtig. Also man neigt dazu, die momentane Generation sehr soft anzugehen. Ich glaube, die brauchen auch eine harte und klare Ansprache. Das wird von ihnen verlangt und dann können sie, haben sie eine Perspektive bei uns. Ja, das mache ich ihnen immer von vornherein klar. Und dann sage ich dir immer, wahrscheinlich werden sie es jetzt vergessen und nach 20 Jahren, wenn sie Karriere bei uns gemacht haben, sagen, so Unrecht hat er nicht gehabt. Ja, aber ich glaube, ich denke, das ist wichtig, dass, was sie tun, auch als CEO, dass sie das innerlich, sag mit Begeisterung machen und mit Fun machen. Das ist, wenn es mir keinen Spaß mehr machen würde, ja, dann würde ich hier nicht mehr sitzen. Also es, natürlich, in unserem, jedem Fachgebiet und jede Aufgabe gibt es Spaßmomente, hoffentlich ganz viele. Und gibt es auch seit ein paar, weniger lustige Aufgaben, die gehören halt dazu. Aber das nimmt man in Kauf, damit man am Ende doch Spaß dabei raus hat. Also, und das, ich glaube, daran merken Sie, wie wir die Firma hier ausgerichtet haben und wie ich schon ein bisschen ticke.
Herr Junge, darf ich da vielleicht mal kurz einhaken? Also das haben ja viele Stichworte gegeben. Also Sie sprachen von Diversifikation, Sie sprachen davon, dass Sie bei 120 gestartet sind und heute bei über 250 oder 260 Millionen sind. Sie sprachen davon, dass Sie relativ zügig mit dem Strategiekonzept gestartet sind, was nachvollziehbar ist. Was waren denn da die 3, 4 relevanten Cornerstones, die Sie ja auch heute vermutlich als Ergebnis in der Erreichung wiederfinden?
Ja, interessant. Gute Frage. Weil das haben wir jetzt eigentlich bei der zweiten Auflage der Strategie Richtung 2030, haben wir nochmal einen Rückblick gemacht. Was haben wir eigentlich richtig gemacht und was ist eigentlich weniger gut gelaufen? Mhm. Und wir haben herausgefunden, und das ist interessant, dass überall, wo wir eine große Maße von Standardisierung hatten in Produkte, Lösungen und Prozesse, überall, wo diese Produkte, Prozesse skalierbar waren, da waren wir erfolgreich. Da konnten wir sehr innovativ sein, also immer wieder neue Sachen entwickeln. Und wenn wir das gleichzeitig dann verknüpfen mit einem starken Markenbot, also eine ganz klare Identifikation zu was es gehört, diese 4 Treiber haben dafür gesorgt, dass wir so erfolgreich sind. Und da habe ich nochmal einen draufgelegt und gesagt, ja, sind die 4 Treiber, die uns so weit nach vorne gebracht haben, sind die dann überall verankert in die Organisation? Nein, ist es halt nicht. Aber sicher, wenn sie in wachsende Organisation sind, auch hier oder da mal einen Zug aufgemacht haben in der Firma, dann stellen sie fest, dass nicht überall diese 4 Treiber voll verankert sind. Und das gehen wir jetzt die nächsten 5 Jahre oder ja, 5 Jahre Richtung 2030 an, damit wir die 500 Millionen erreichen. Also damit gleich mal die Latte, das Kreuz nochmal ein bisschen weiter gestellt und höher gestellt. Ich bin mit 120 gekommen hier und möchte irgendwie in Rente gehen, wenn die Bude 500 Millionen hat. Ja.
Das ist ein guter Ansporn. Von der Produkt oder von der Systemlösung oder vom Produkt, vom Angebot, haben Sie sich da auch erweitert? Also ich hatte, und erlauben Sie mir, vielleicht bin ich da unbedarft. Ich hatte sie immer verbunden mit Fahrzeugeinrichtung. Und als ich mich jetzt tatsächlich im Vorfeld unseres Gespräches auch mit Ihrer Firma stärker beschäftigt hatte, habe ich gesehen, es geht auch viel stärker um Betriebs- oder nicht verstärker, aber es geht auch um Betriebseinrichtung, was also weniger mobil ist, ne? als ein Fahrzeug für den Handwerker oder für irgendwelche Mitarbeiter auf der Straße. Was hat sich da im Serviceangebot getan? Und haben Sie das organisch, haben Sie das anorganisch gemacht? Was gut, jetzt haben Sie gesagt, die Basis war Blackbeam. Ne?
Die Basis, also wie gesagt, die Kernkompetenz lag bei Metal Sheet Verarbeitung und daraus haben wir Betriebseinrichtungen gebaut. Das war eigentlich der Ursprung. Betriebseinrichtung für die Werkstätte, für die professionelle Werkstätte. Mittlerweile findet man unsere Werkstatteinrichtung bei die Top-Automobile, überall wo Kunden reinkommen, von Porsche, Ferrari, AG, Mercedes, AMG, Audi, da finden sie unsere Werkstatteinrichtung. Und das war der Ursprung. Und dann ist irgendwann mal ein Kunde, weit vor meiner Zeit, ich denke mal ungefähr 40 Jahre zurück, ist die Deutsche Telekom zu uns gekommen und sagt, wir haben von euch nette Werkstätten, die sind super funktional, aber jetzt brauchen wir eine Werkstatt auf 4 Räder. So, und gibt es das bei Bots? Und dann hat jemand blauäugig gesagt, natürlich können wir das. Ja. So, ohne zu wissen, was das wirklich bedeutet hat. Da stand übertrieben gesagt, am Wochenende nach 1000 VW-Transporter bei uns auf den Hof und keiner in der Firma hat gewusst, was sie damit anstellen sollte. Ja. Und daraus ist Fahrzeugeinrichtung entstanden. Und Fahrzeugeinrichtung ist mittlerweile mit 70% unserer Umsatz unser größter Standbein. Da sind wir auch tatsächlich auch offiziell gelistet. Weltmarktführer. Wir haben letztes Jahr mehr als 91.000 Fahrzeuge aus- und eingebaut. Und das sind wir die absolute Nummer 1 weltweit, von Südspanien bis Nordnorwegen. Also 95% unserer Umsätze kommen aus Europa, auch diesbezüglich. So, und das ist quasi der Stammbaum, welche nach Betriebseinrichtungen entstanden sind. Aber Betriebseinrichtungen haben wir dann nicht vergessen, obwohl das Wachstum deutlich bei der Fahrzeugeinrichtung lag, haben wir uns weiter auch in Betriebseinrichtungen entwickelt. Ja, und wenn Sie Ihre Werkbank aneinander schalten, so ein bisschen nebeneinander stellen, da könnte da mal eine kleine Montagelinie aus entstehen. Und daraus, diese Idee haben wir auch über das Jahr weiterentwickelt. Deswegen gibt es mittlerweile 4 Bereiche in unserer, sag mal, Standbein-Strategie. Das ist dann Vehicle Conversion, das ist unsere Fahrzeugeinrichtung. Das ist dann Workspace and Storage, das ist eine klassische Betriebseinrichtung. Mittlerweile haben wir durch eine Übernahme auch vor ungefähr 5 Jahren zurück Assembly Workstations und Testing Solutions, wo wir vor allem auch in die Weißwarenindustrie bei diese Bosch Siemens Hausgeräte, Miele und so weiter und so fort oder Siemens Health Engineers sind wir festgelistet, wo wir unsere komplette Montage und Testanlage designen, planen und verkaufen. Und dann haben wir noch die Electrical Laboratory Workstations, also klassische, den ursprünglichen Fernsehreparaturtisch, die wir vielleicht noch kennen aus unserer Jugend, dass in jedem Dorf steckte mal ein Rundfunk und oder Fernsehtechniker, welcher so einen Tisch hat mit allen möglichen Kabel, wo er dann getestet hat. Daraus ist dann diese Electrical Laboratory Workstation entstanden. Und da sind wir auch Marktführer in Europa mit unseren Primus 2 Arbeits- und Testtischen. So, und das sind die ganze Bandbreite quasi an Standbeinen, die wir haben. Und die haben eigentlich alle einen verbindenden Faktor. Das hat alles mit der Optimierung von Arbeitsplatzraum zu tun. Und deswegen kommt auch unser Claim zustande, dass wir meistens Raum und Zeit, also wenn wir den Raum optimal einteilen, können wir dafür den Kunden entsprechend Zeit sparen und deswegen ja, auf Englisch, modern Deutsch gesagt, ist unser Claim dann für die nächsten Jahre Bot Mastering Space und Time. Das verbindet eigentlich alle Elemente, die wir in der Gruppe haben und ja, diese Kaufhausgeschichte versuchen wir jetzt nochmal neu nach vorne zu bringen, damit der Bot-Vertriebler, wenn er draußen ist und Kunden besucht, auch in der Lage ist, ein Bot-Botschafter zu sein und Türe aufzumachen für die anderen Experten in der Gruppe und damit die Cross-Selling-Effekte optimal entstehen. Weil wir wissen alle, dass wenn Sie einen Verkäufer oder Vertriebler zum Kunden schicken, kostet das mit Vorbereitung, Nachbereitung mindestens 1.000 Euro. Und dann müssen Sie die 1.000 Euro wirklich optimal einsetzen und soll er auch mal in der Lage sein, die Frage zu stellen, liebe Kunde, Sie haben jetzt das von uns, sind Sie zufrieden, aber Sie haben sicher noch ein paar andere interessante Bereiche für Bot, ja. Und ich denke, da liegt die Kunst, dass man seine Mannschaft so weit bringt, dass sie sich auch trauen, diese Frage zu stellen.
Ja.
Und ja, dann habe ich schon viel erzählt, wie die Strategie für Richtung 2030 geht. Und die sind wir gerade auch kommunikativ raus am Bringen. Das könnte ich wahrscheinlich auch über Social Media und alle möglichen Online, sag mal, Kommunikation feststellen. Da legen wir dort nicht nach. Und ja, das führt dahin, dass wir mehr wahrgenommen werden als nur ein bestimmter Bereich. Also ich kenne Bot nur von der Werkstattanrichtung oder ich kenne Bot nur von den Fahrzeuganrichtungen. Nein, dass wir sehr breit wahrgenommen werden. Und wir hatten dann ein tolles Beispiel. Wir haben einen Kaffeemaschinenhersteller, ganz bekannt in Deutschland. Ohne dass wir es gewusst haben, hat die eigentlich von alle vier Bereichen von uns Produkt und Lösung im Haus.
Mhm.
Aber kein voneinander hat es gewusst. ja, also solche. Und interessanterweise, und natürlich jede Abteilung hat seinen anderen Ansprechpartner. Also nur der Einkäufer hat es irgendwie da von dieser Firma im Blick gehabt. Ja, aber morgen rede ich mit euch, mit denen und übermorgen mit denen. Also, und das hat uns eigentlich auf den Trigger gebracht, zu sagen, hey, da müssen wir eigentlich mal eine Story draus machen. Also wir können mit unseren Produkten und Lösungen ganz viele Teile der Wertschöpfungskette bei unseren Kunden abdecken.
Wenn Sie hatten vorhin gesagt, Sie sitzen ja gewissermaßen vor oder vielleicht sogar schon in einer Goldgrube und brauchen jetzt bloß noch zu schürfen und oder das Gold rauszukarren.
Wir sitzen drauf, ja.
Ja, Sie sitzen drauf, okay.
Aber tun muss man schon noch was, ja.
Also das Schürfen, das kommt noch. Nee, aber das klingt ja, als wäre es eine rosarote Welt. Wir brauchen ja bloß links und rechts gucken, dann sehen wir von Verlagerungen, wir sprechen von Schließungen, wir sprechen von Headcount Reduction. Sind Sie da völlig befreit davon oder lässt Sie das, was da rechts
Nein, das
passiert
ist,
und
ist,
die Regierung ist, Ihnen vorgibt, das lässt Sie kalt und Sie machen einfach Ihr Ding?
Na, das haben Sie gut. Wir machen einfach unser Ding und ich bin immer. Gut, als ursprünglicher Vertriebler bin ich immer opportunistisch unterwegs und sage, es gibt hinter jedem Risiko liegt eine Chance, ja. So, und das soll man entsprechend auch so wahrnehmen. Ja, wir spüren natürlich, dass der Wind draußen ein bisschen kälter wird und hier oder da unsere Kunden mal länger zögern oder brauchen für eine Entscheidung. Ja, das spüren wir. Nichtsdestotrotz, wenn man agil ist und unternehmerisch, gibt es immer wieder Bereiche und Industriebereiche, die trotzdem boomen. Ja, wie die Rüstungsindustrie, da sind wir mittlerweile tief drin. Wir haben das letzte anderthalb Jahre für uns als ein wichtiges Segment erkannt. Und da sind wir auch sehr aktiv. Da sind wir bei allen bekannten Zulieferern, aber auch direkt mit der Bundeswehr in bestimmte Projekte. Und ja, dann tun wir auch was von unserer Seite an die Sicherheit, sowohl zivile als militärische Sicherheit. Fühle ich mich auch sehr wohl dabei. Und so muss man agil und unternehmerisch bleiben. Nichtsdestotrotz, ja, wir haben das Glück, dass all diese Produkte und Lösungen, die wir verkaufen und vertreiben, die haben mit Effizienzhub zu tun. Und wenn die Leute Kosten sparen müssen in die Montage, Assemblage, Produktionsprozesse, dann brauchen die halt auch was Geld in die Hand zu nehmen, damit die auch Geld sparen können. Ja? Und ich denke, das ist nach wie vor ein Markt, welche Potenzial hat. Und ich sage immer bei der Fahrzeugeinrichtung, wenn der Anlage- und Maschinenbauer nicht investiert und der Hausfrau keine neue Waschmaschine kauft, dann muss der Handwerker oder der Servicetechniker ran. Und das ist genau unsere, sag mal, Kundensegment. Und die Handwerker, versuchen sie mal einen Handwerker zu bekommen daheim, da müssen sie schon ja einige Zeit Geduld haben, dass er kommt, ja, weil die haben vieles zu tun und das ist genau unser Kundensegment und ob es dann in der Gabelstaplerbranche oder der Maschinenbaubranche ist, wenn keine neue Anlage investiert werden, dann muss halt der Servicetechniker dafür Sorge tragen, dass die Maschine am Drehen bleibt und die fahren ja bekanntlich mit unseren Fahrzeugen durch die Gegend mit ihren mobilen Werkstätten. So diesbezüglich ist das ein weiter wachsender Markt von Südspanien bis Nordnorwegen und interessanterweise ein ganz interessanter Markt ist für uns Amerika, wo wir seit einigen Jahren jetzt auch ein Fuß auf der Boden haben. Ganz kleiner noch, aber der verdoppelt sich jedes Jahr Und das Potenzial in Amerika ist riesig, vor allem in diesem Bereich, weil da liegt die Entwicklung noch 20, 25 Jahre hinterher. Also da können wir noch wirklich was erreichen und auch den Markt nach unserer Hand setzen, prägen, um es mal auf neue Leute zu sagen. So, und ja, da investieren wir auch massiv, dass wir auch diesen neuen Markt für uns gewinnen. Und das meine ich mit unternehmerisch und gestalterisch. So, wenn die Umsätze nicht von links kommen, müssen sie irgendwie sorgen, dass die Umsätze von rechts kommen. Ja, so, und sie müssen dauerhaft schauen, ja, sind wir noch diversifiziert genug? Nicht nur von Produkten, aber auch regional aufgestellt, damit wir nicht, sag mal, nur unsere Eier in eine Basket gelegt haben, ja, dass wir ein Klumperrisiko auch haben. Deswegen, wir haben zum Beispiel einen relativ großen Umsatzanteil mittlerweile direkt mit den Nutzfahrzeugherstellern in die Welt, vor allem in Europa natürlich. Aber ich habe gesagt, sobald diese Umsatzabhängigkeit in diesem Segment mehr als 25% wird, dann werde ich kritisch, ja, weil dann muss man auch aufpassen, weil Sie kennen die Automobile wahrscheinlich auch länger als ich. Wenn da eine CEO einen Husten bekommt und hat andere Gedanken plötzlich am Montagmorgen, dann liegen sie Dienstag raus, ja, als Lieferant. Ist halt so. Ja? Und darüber muss man realistisch sein. Und deswegen darf man da nicht große Abhängigkeit haben, so wie viele momentan.
Ja. Wer ist denn neben den OEMs, also den Nutzfahrzeugherstellern, dann ein weiterer relevanter Kundensegment für die mobilen Systeme?
Ja, für die mobile, die Kundendienstfahrzeuge oder was sagt man, Fahrzeugeinrichtungen,
ja,
die unterwegs sind, das sind natürlich sehr die große Telekom, Provider. Das sind alle Energieprovider, die E.ON's, die Bayernnetz, die Netze BW, die und so weiter und so fort. Eigentlich alle Energieträger, das sind bei uns Kunden. Dann die klassische Kommunen, also die Wasserwerke, überall, wo draußen was gemacht werden muss oder Überwachung. Wir hatten jetzt heute Besuch von dem Innenminister Strobel, weil wir auch die letzten Jahre viel in der Sicherheit gemacht haben. Fahrzeuge für die Landes- und Bundespolizei geliefert haben, teilweise auch mobile Kommandozentralen, die zum Beispiel alle die Zuschauer während die Europameisterschaften überwacht haben. Ja, das sind Sachen, wo wir auch unterwegs sind. Man kann eigentlich mit unserem Produkt, das ist ein Lego-Bausteinsatz von 40.000 Artikeln, woraus wir standardmäßig innerhalb von ein paar Minuten für jeden Kunde seine eigene Lösung bauen können. Ja? Und das ist der Erfolg auch von unserem Modell und das super digitalisiert, von vorne bis hinten. Deswegen kurze Durchlaufzeit und wenig Kosten.
Gutes Stichwort Digitalisierung. Ich meine, als Sie 18 anfingen, gehe ich mal von aus, Annahme, dass das ja alles nicht stattgefunden hat. Also ich möchte nicht sagen, dass es ein handwerklicher Betrieb war. Das ist sicherlich nicht, also mit 120, 130 Millionen Euro ist man, glaube ich, schon ein vernünftiger Industriebetrieb. Aber wie war dann Ihr Zugang zur Digitalisierung oder wie war der Zugang der Organisation zum Thema Digitalisierung? Ist es Teil der Strategie gewesen?
Ja, das ist sicher Bestandteil unserer Strategie. Also wir werden nie so erfolgreich sein und werden und können, wenn unsere Prozesse nicht komplett digitalisiert sind. Und ich hatte das Glück, dass mein Vorgänger viel investiert hat in die Digitalisierung, dass wir hier in der Gruppe einen Vertriebsleiter haben, die nicht nur gut verkaufen kann, aber auch datenbasiert sehr stark engagiert ist, hat sich immer um Datenqualität gekümmert und vor meiner Zeit schon einen enorm starken CRM gebaut, wo die viele hunderttausende Kunden gepflegt sind und damit auch die Produkte und Bausätze. SAP hatten wir eigentlich relativ früh eingeführt, vor meiner Zeit schon. So, deswegen gab es schon vor meiner Zeit schon ein gewissen Basispaket von Digitalisierung, die uns schon die Differenzierung gegenüber Wettbewerb gegeben hat. Aber nichtsdestotrotz, ja, die letzten Jahre hat uns viel gebracht, in Digitalisierung weiterzumachen. Wir haben komplett umgestellt mittlerweile auf das Microsoft 365. So, wir sind dabei, jetzt neue CRM einzustellen, Dynamics 365. Das machen wir gerade mit, sind wir mitten in dem Projekt. Wir sind gerade die Projektvorbereitung für SAP S/4HANA. So. Ja, das sind große Brocken, aber die sind verdammt wichtig und wir haben es erkannt, dass ohne das kann man den Laden zumachen. Ja. Das ist,
War das ein Akt der Transformation oder hatten Sie eine Organisation schon vorgefunden, die eigentlich komplett offen war und eigentlich von Ihnen gewissermaßen fast gezwungen hatte, dass Sie da mitmachen oder dass Sie das weitertreiben?
Beides. Ich glaube, es gab schon einen sehr internen, starken Antrieb, die Prozesse zu digitalisieren, zu verbessern, zu verschlanken, zu beschleunigen. Aber da muss man irgendwie auch den ganzheitlichen Blick haben. Und die meisten Leute neigen dazu, nur ihr eigenen, sagen wir, Vorgarten und Hintergarten zu schauen. Und ich habe gerade gesagt, ja, wenn wir was tun, dann ist es von der ganzen Gruppe. Das heißt auch unsere Englische. Wir haben ein großes Werk und eine große Anzahl Mitarbeiter auch in England. Und ich habe gesagt, es kann nur funktionieren, wenn wir ganzheitlich das machen und gemeinschaftlich. So, und da haben wir noch einige Altlasten jetzt auch noch aufzuräumen, damit wir es vor HANA auch einführen. Aber das ist, wie gesagt, das sind Prozessthemen. Also diese Notwendigkeit der Digitalisierung, die war schon klar vorhanden. Was ich gemacht habe, ist eigentlich nur nochmal auf eine breitere Basis gestellt. Und ich habe relativ schnell gesehen, dass das nicht, ist kein IT-Thema. So. Und ich glaube, da liegt der große Fehler, dass man denkt, okay, die IT-Abteilung regelt das irgendwie. Deswegen haben wir eigentlich vor einigen Jahren zurück auch einen Digitalisierungs- und Geschäftsführer, Geschäftsleiter mit dabei, die nicht nur die IT führt, aber auch in Richtung KI und Prozesse, unsere Business-Prozesse quasi das Thema vorantreibt und verfolgt und auch da die Vision setzt. Ich denke, das ist ganz wichtig. Gute Digitalisierung entsteht nur mit guten, klaren Prozessen. Und man denkt immer, ja, man kauft irgendwie eine Software und dann läuft das. Also es geht vor allem um die Prozesse irgendwie klar zu definieren und für jede so zu gestalten, dass auch die Software relativ schnell da was mit anfangen kann und dass man auch sofort die Ergebnisse sieht. Ja.
Ja.
Aber Daten. Also die Datenqualität ist nach wie vor das Wichtigste. Also ich bin auch der Meinung, dass wir hier oder da auch noch zu wenig investieren in diesem Bereich. Dass manches schneller gehen könnte, heute auch schon, wenn wir noch eine bessere Datenqualität hätten, ne? Und durchgehende Datenqualität. Also da kann man nicht drauf sparen, um es mal so zu sagen.
Das zielt ja vermutlich auch darauf ab, dass Sie ja durch Zukäufe ja möglicherweise auch eine heterogene Landschaft haben und da natürlich durch ein ja, vermutlich sehr konsequentes Post-Merger-Indikation, sagen wir da auch die Daten stark integrieren, was sicherlich auch keine ganz leichte Übung ist.
Genau, weil Sie stoßen auf andere Systeme, andere Datenqualität und so weiter und so fort. Aber also die 80% BMI gelingt eigentlich gut nach 1-2 Jahren.
Ja.
Aber die letzten 20% sind zäh, ja. Und die, da muss man teilweise auch ja mal Augen zu machen und sagen, so, wir müssen jetzt da durch, auch wenn es kostet, was es kostet, um die letzten 20% zu holen, ja. Und, also muss man auch das richtige Timing dafür finden. Man kann auch die letzten 20% vielleicht auch mal 2 Jahre später machen, wenn es besser passt. So, wenn wir jetzt SAP R3 umstellen nach 4HANA, da macht es Sinn, da bei der Umstellung gleich ein paar Sachen mitzumachen. So, das sind dann solche Timings-Themen, ja, wo ich sage, warum tun wir uns das heute an, obwohl wir in 2 Jahren sowieso wieder umstellen?
Das
muss man im Blick haben.
Ja, wenn wir über das Thema Digitalisierung sprechen und Sie ja da einen guten Fokus drauf legen, macht AI bei Ihnen dann auch oder ist AI dann auch relevant?
Ja.
Ist das Teil des Prozesses? Ist es eher auf der Kundenseite? Wo würden Sie da Use Cases sehen?
Beides. Also wir Wir sehen dort viele Möglichkeiten mit AI, bestimmte Prozesse, Verwaltungsprozesse zu beschleunigen. Sicher die Prozesse, die eigentlich repetierend sind, die, wo man doch einen gewissen Intelligenz braucht, um das eine Prozess von das andere zu unterscheiden, also was der AI kann, wenn man richtig füttert. Ne? So, und da sind wir sind jetzt dabei, für uns selber eine Inventur zu machen, für welche Geschäftsprozesse macht es Sinn, dass wir anfangen damit. Ja, jede Firma erkennt das sicher. Es gibt Abteilungen, die mit ChatGPT schon mal angefangen haben. Das haben wir mal versucht zu unterbinden, weil das führt zu einem Wildwuchs und das führt dazu, dass unsere Unternehmungsdaten plötzlich bei ChatGPT offenlegen. Ja, das möchten wir auch nicht gerne. So, deswegen sind wir ja mit unserer Digitalisierungsabteilung. Wir haben jetzt einen AI-Spezialist uns geholt, welcher wirklich seinen Spruch dort schon verdient hat. Und der macht jetzt eine Inventur dieses Jahr, wo wir jetzt starten. Aber wir sehen sicher zwei Hände voll von Geschäftsprozessen, wo wir gleich mal mit AI anfangen können, dass wirklich was bewegen kann. Ja? Und da macht es, da können die Mitarbeiter, die momentan diese Sachen machen, die können ja mehr kreativere Sachen und wo wirklich der Gehirn noch die Kreativität, der unternehmerische Geist auch nochmal gefordert wird, können dann machen. Ja, das wird immer verknüpft mit, ja, das kostet dann Arbeitsplätze und ich glaube nichts davon. Also bei uns wird es eher sein, es wird uns leichter, noch schneller zu wachsen und ja, deswegen sind wir da sehr offen und lassen wir auch uns momentan ja relativ gut beraten, diesbezüglich, wo es dahin geht. Ja. Aber auch dort wieder Daten.
Ja, ich glaube, umso mehr.
Eine AI funktioniert nicht, wenn sie Schrott und schlechte Datenqualität
absolut
haben.
Absolut. Jetzt hatten Sie ja vorhin angesprochen, dass Sie gerne 2030 die halbe Milliarde knacken möchten. Das ist quasi dann Ihr Heritage, das Sie hinterlassen.
Genau.
Wo liegt da der Schwerpunkt? Liegt er in der Internationalisierung, also in der Betonung vielleicht des amerikanischen Raums im Vergleich zu Europa? Liegt er eher in der, sagen wir, doch weiteren Penetration des europäischen Marktes? Liegt er im Service Offering?
Gemäß die klassische Ansoff-Thematik, also Produktentwicklung, Marktentwicklung, Marktpenetration und auch Diversifizierung, also die vier Treiber, also Ansoff, nutzen wir auch. Aber wie ich vorhin gesagt habe, wir sitzen auf einer Goldgrube. Wir müssen die nur irgendwie ausbuddeln. Wir wissen, welche Kunden es sind. Wir wissen, welche Industrien es sind. Deswegen ist es wirklich anhand der vier Treiber, die ich vorher genannt habe, Standardisierung und Skalierbarkeit und Innovation und die eine starke Marke, das sind die wichtigsten Treiber, damit wir über die volle Breite in der Gruppe diesen Benefits für uns entsprechend heben können. Und das natürlich dann begleitet, dass wir unsere Footprint auch nochmal weiter ergänzen. Ist es nicht nur in Europa? Wir haben in Europa sicher auch noch bestimmte weiße Flecken. Mhm. Deswegen, ich bin auch gerade zurück von einer langen Tour, wo wir 5 eigene neue Niederlassungen aufgemacht haben. Wir haben seit einigen Monaten jetzt eigene Niederlassungen aufgemacht in Berlin, in Lyon, in Frankreich, in Exeter in Südengland und in Kopenhagen und dann bin ich noch eine vergessen, glaube ich. Ja, Milan in Italien. So, und diesbezüglich, das sind auch weiterhin Aktivitäten, dass wir unsere Footprint auch weiter verbreiten. Und Amerika ist sicher ein Zukunftsmarkt, wo ich große Hoffnung drauf stecke, dass es auch in diese Richtung gut nach vorne geht und nicht nur für unseren Fahrzeugeinrichtungsbereich, aber sicher auch für ein paar andere Elemente. Da sprechen wir auch gerade mit ein paar größere Kunden, die gerne von uns auch die Betriebseinrichtungen entsprechend nehmen.
Diese Betriebsstellen, von denen Sie sprachen, das sind dann vertriebliche Außenstellen?
Ja, das sind vertrieblich und Einbaucenter. Also ja. Wir haben ungefähr mit unserer Partnerstruktur mit dazu in Westeuropa mehr als 300 Standorte, ja, wo Fahrzeuge nicht nur entsprechend verkauft werden oder die Fahrzeugeinrichtung verkauft, geplant und verkauft wird, aber auch eingebaut wird. Und 85% von diesen Standorten gehören ja unsere sagen, exklusive Partners in die Länder und ungefähr 15% dieser Standorte gehören uns selber. Und deswegen auch diese Hybridstruktur. Damit sind wir auch relativ agil. Ja, wenn ein interessanter Partner in Nordwestspanien zu uns kommt, sagt, ich habe so viel Kultus über Bord gehört, kann ich euch nicht vertreten? Ja, dann ist es relativ schnell angedockt. Ja. Dafür haben wir auch schlanke Prozesse. Und ja, und es passiert auch mal, dass ein Land sagt oder ein Partner sagt, ich bin altersbedingt, möchte ich aufhören. So, und wir hatten jetzt vor kurzem ein Thema, ja, dann haben wir die Firma, diese Partner auch übernommen und gesagt, jetzt eine tolle Location, toller Kundenkreis, da kann nur was Gutes bei rauskommen. Und diesbezüglich haben wir dann selber gekauft. Ja, also diese Mischung ist auch wichtig, dass man die Agilität hat weiterhin.
Lieber Herr Jongert, erlauben Sie mir vielleicht noch eine letzte Frage, vielleicht so ein bisschen mehr noch nicht auf Bord bezogen, sondern vielleicht so ein bisschen generischer. Auch ein Blick nach vorne. Sie wissen ja, das Motto dieses Podcasts ist ja Mission machen, also ins Machen kommen. Wo würden Sie sich wünschen oder wo würden Sie Empfehlungen ausdrücken, Impulse zu setzen, um tatsächlich hier die Industrie, Deutschland, den Standort anzuschieben, nach vorne zu kommen? So ein bisschen auch aus der, ich möchte jetzt nicht sagen Depression, aber aus der Stagnation, vielleicht ist es ein bisschen wertfreier, so formuliert, da rauszukommen.
Ja, ich denke, das Machen, ich denke, das ist viele, gibt es viele gute Beispiele. Ich glaube, wir machen uns meistens ein bisschen schlechter, als wir sind. Das ist das Erste. Und was Sie in der Presse lesen, müssen Sie nicht alles glauben. Es sind viele gute Unternehmungen und ich bin ja auch regelmäßig unterwegs. So, und zum Beispiel hier auf den Weltmarktführer-Tagung jetzt vor kurzem, da sitzt man nur mit dem Weltmarktführer zusammen. Das sind teilweise, ja, Hidden Champions, die nicht so richtig bekannt sind, die man nicht täglich in der Zeitung sieht, aber die trotzdem ihr Geschäft machen und sich weiter stark entwickeln. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, die Stärke, die vor allem Deutschland hat, aber auch Europa sicher, aber Deutschland vor allem. Also wir sollten uns nicht schlechter reden, als wir sind. Andererseits stelle ich fest, dass viele Unternehmungen und sicher die Unternehmungen, die ein bisschen größer geworden sind, komplett lahmgeschlagen sind von bürokratischen Themen. Also die großen Firmen beklagen auch die Bürokratie Richtung Politik und der Staat. Aber die müssen auch selber mal in ihr eigenes Kontor schauen. Ja? Also, und ich glaube, das liegt daran, dass die Gesellschafter oder die Aufsichtsräte oder die es bestimmen, teilweise auch die falschen Leute einstellen. Ja? Man sieht manche Leute, Besetzungen, dass man sich dreimal fragt, wie kommt so jemand auf so eine Position, die Basis gar nicht kennt. Und ich glaube, da liegt das Geheimnis bei allen erfolgreichen Unternehmungen. Und dass die werden geführt von Leuten, die Basis kennen, die selber auch mal an der Front gestanden haben und selber mal mitgebuddelt haben. Und ich glaube, da liegt das Geheimnis. Und das sind dann auch die Macher. Die wissen, wenn die irgendwie was anfangen, aus eigener Erfahrung, was dabei rauskommt oder was das Risiko oder was die Chance ist. Und dann wird nicht gezogen, dann wird gemacht. Und ich bin auch immer der Meinung, Machen steckt auch in das Thema Fehler machen dürfen. Also von den 10 Entscheidungen, die ich treffe, ist mindestens eine falsche Entscheidung. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber sonst komme ich nicht zu viele gute Entscheidungen. Natürlich versucht man die Fehlerquote zu reduzieren und zu vermeiden. Aber manchmal geht man irgendwie ins Dünnste oder irgendwie in eine Ecke rein, wo man eigentlich nicht genau weiß, was dabei rauskommt, aber man trotzdem es wagt. Ja? Und dann liegt die Kraft darin, dass man, wenn man auf so ein Roundabout, so ein Kreisverkehr sitzt und einen Abschlag nimmt, den Kreisverkehr, und stellt dann nach 100 Metern fest, dass es eine Sackgasse ist, dann muss man als Manager auch so groß sein und die Belegschaft sagen, meine liebe Freunde, das war jetzt die falsche Abschlag, das war meine Entscheidung, wir drehen jetzt um und nehmen die nächste. Ja. Und ich glaube, das sind nur die Manager in der Lage zu tun, die selber ihre Hausaufgaben kennen, die selber auch mal an der Front gestanden haben und wissen, wie gut oder wie schwierig es sein kann, draußen oder drinnen im operativen Bereich. Und ich glaube, da liegt es dran. Und das ist mein Appell auch zu jeder Gesellschaft oder jeder Aufsichtsrat. Stellen Sie die richtigen Leute ein mit der richtigen DNA und Machertyp. Ja, also Leute, die draußen den Hirnhaut auf den Stirn bekommen haben. Das sind die Leute, die sie nach vorne bringen. Ja, und nicht die Supergeschickte, die nur Selfies von sich machen und irgendwie mit weißen Turnschuhen da vor sie auftreten. Also ein sexy Business kann man auch noch mit Anzug und Krawatte machen. Das ist
Herr Junge,
habe ich schon viele, viele Stereotypen jetzt in einer Abwasch.
Aber ich glaube, da war schon vieles, vieles richtig. Herzlichen Dank für diese Zusammenfassung und für diese Ausrichtung. Ich glaube, es ist vieles gesagt und damit würde ich es auch belassen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Jungert.
Vielen Dank für die gute Frage und für die Zeit auch.
Eine gute Tour de Raison. Ich wünsche weiter viel Erfolg und wir sollten uns dann spätestens 2030, vielleicht machen wir es 29, gemeinsam über die Ziellinie zu gehen. Also auf das nächste Gespräch führen. Wiederschauen. Ja.